Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Die Bühne ist ein großartiger Ort für gesellschaftliche Themen, weil sie Fakten mit Empathie verbindet und zum Beispiel Gewaltgeschichte in Kunst verwandeln kann. In New York hatte Musiktheater über einen Schulamoklauf Premiere. Wir bilanzieren außerdem die 20-jährige Ära der Intendanz Helmut Föttiger in Wien am Theater in der Josefstadt. Und Sandra Hüller ist Rose, eine Frau in Männerkleidern im 17. Jahrhundert. Der gleichnamige Film von Markus Schleinzer kommt jetzt in die Kinos. Wir beginnen aber mit einem ganz großen Künstler der deutschen Nachkriegskunst. Wie gerade gemeldet wurde, ist Georg Baselitz im Alter von 88 Jahren gestorben. Zuletzt lebte der Künstler vor allem in Salzburg. Er hat schon früh seine Bilder malerisch auf den Kopf gestellt und wollte damit die Malerei neu denken. Er hat oft polarisiert und eckte gerne auch an, ob mit einer umstrittenen Documenta-Skulptur oder mit seinen berüchtigten Aussagen über Künstlerinnen, die nicht malen könnten. Vor allem aber war Baselitz enorm erfolgreich. Auf dem Kunstmarkt erzielen seine Bilder und Skulpturen bis heute Millionenbeträge. Sabine Oelze blickt zurück auf das reiche Leben und Werk von Georg Baselitz.
Der Wald auf dem Kopf, so hieß das Gemälde, mit dem alles begann. 1969 drehte Georg Baselitz ein Motiv erstmals um. Ein radikaler Bruch, mit dem er schlagartig bekannt wurde.
Das war 1969 am Beginn, dass ich diesen Reisky nahm. Diesen Ferdinand von Reisky, der ein Bild gemalt hatte, Jagdpause im Wermsdorfer Wald, was bei uns in der Schule hing als Kopie. Und habe diese Jagdpause im Wermsdorfer Wald ohne die Jägergesellschaft, einfach als Landschaft, verkehrt rumgemalt. Und das war der Beginn.
Der Kopfstand der Motive wurde schnell zu Baselitz' Markenzeichen. So wollte er das Publikum auffordern, nicht das Was, sondern das Wie der Malerei zu sehen. Gleichzeitig war es ein guter Marketingtrick.
Ich finde es eine gute Möglichkeit, Bilder zu machen, die anders aussehen als die Bilder davor und die Bilder der anderen.
Baselitz' Malerei kreiste immer wieder um eindringliche Motive. Adler, Bäume, Figuren, oft einzeln und isoliert. Bilder, die deutsche Geschichte und Identität zum Thema machten. 1963 kam er mit seiner Kunst sogar vor Gericht. Sein Gemälde »Die große Nacht im Eimer«, auch Onanierbild genannt, wurde in einer Ausstellung in der Galerie Werner in Berlin beschlagnahmt. Zu pornografisch, befand die Staatsanwaltschaft. 27-jährig schuf er die Serie der sogenannten Helden, übergroße Männergestalten, keine Sieger, sondern eher gebrochene Typen. Später folgten die auf den Kopf gestellten Motive, Landschaften, Akte, Vögel. Baselitz arbeitete mit pastosem Farbauftrag und grobem Pinselstrich, oft in dicken Schichten. Er benutzte viel Schwarz, viel Rot und erdige Töne, übermalt oder verschmiert. Die Leinwand legte er dabei meist auf den Boden. So wurde Malerei für ihn zu einem körperlichen Akt. Er gilt als Wegbereiter eines deutschen Neo-Expressionismus.
Dass das, was ich mache, durchaus deutsch ist, das kann sein und das ist sicher richtig. Ich habe mich auch nie dagegen verwehrt. Aber wenn Sie den Expressionismus meinen, dann muss ich mich wirklich davon distanzieren, weil das Weltanschauliche, was da im Hintergrund steht, ist nicht mein Problem.
Geboren als Hans-Georg Kern am 23. Januar 1938 in Deutsch-Baselitz in der Oberlausitz, wählte er seinen Geburtsort später als Künstlernamen. Georg Baselitz studierte in Berlin-Weißensee, musste die DDR-Kunsthochschule jedoch 1957 wegen staatsbürgerlicher Unreife verlassen und zog gezwungenermaßen nach West-Berlin um.
Ich musste ja da gehen und wollte ja nicht, weil meine Erziehung so östlich fixiert war, dass der Westen also nicht der Freund war, wo man sich freiwillig hinbegab, sondern es blieb nichts anderes übrig, weil der Freund wollte er nicht haben.
Auf die DDR war Baselitz Zeit seines Lebens nicht gut zu sprechen. 1977 drohte er, seine Werke von der Kasseler Documenta zurückzuziehen, als dort DDR-Künstler gezeigt werden sollten. Später machte er sich über den sozialistischen Realismus lustig, indem er propagandistische Lenin-Darstellungen verfremdete. Mehrfach sorgte er mit umstrittenen Aussagen und Gesten für Debatten über Frauen, die nicht malen können, oder 1980 auf der Biennale in Venedig, wo ihm unterstellt wurde, eine Skulptur mit Hitlergruß zu zeigen.
Es ist eine sitzende, nach hinten gebeugte männliche Figur mit einem rechten Arm, der nach oben abgestreckt ist und der Daumen nach hinten. Also die Deutung der deutschen Kritik ging dahin, dass das also ein Mann sei, der den Hitlergruß zeigt. Das ist also absurd.
Ab den 1980er Jahren wandte sich Georg Baselitz verstärkt der Skulptur zu, schuf rohe, archaische und kaum bemalte Figuren aus Holz, das er zum Teil mit Beil und Kettensäge bearbeitete. 2004 erhielt er den Premium Imperiale. Als einer der letzten großen deutschen Malerfürsten hat Georg Baselitz den Blick auf Malerei und Skulptur nachhaltig geprägt. Er hinterlässt ein kompromissloses Werk und ein widersprüchliches Erbe, das weiter nachwirken wird.
Sabine Oelze war das mit einer Würdigung. Der Maler Georg Baselitz ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Zu einer Schauspielerin, die derzeit überall gefeiert wird, Sandra Hüller. Seit Anatomie eines Falls und Zone of Interest aus dem Jahr 2024 ist sie ein internationaler Filmstar geworden und gerade an der Seite von Ryan Gosling in Der Astronaut zu sehen. Und jetzt kommt der Film in die deutschen Kinos, für den sie im Februar auf der Berlinale den Silbernen Bären für die beste Hauptrolle gewann. Rose, ein Film ganz in Schwarz-Weiß über eine Frau im 17. Jahrhundert, die sich als Mann ausgibt. Hier ein Auszug aus dem Trailer.
Im Dorf sagt man, der Soldat. Er sei ein Sonderling.
Als Soldat hat der Herr für das Land gekämpft. Das heißt aber nicht, dass er dem Kampf mit dem Land gewachsen ist.
Ich hab nie erdenken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen.
Sandra Hüller ist also Rose im neuen Film von Markus Schleinzer. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus: Was für eine Figur ist das und wie füllt Sandra Hüller sie aus?
Ja, sie spielt ja hier einen Menschen, der innerlich und äußerlich verpanzert ist. Also äußerlich ist eben ihr Oberkörper auch maskiert, eben wie abgebunden, sie muss ihre Weiblichkeit verbergen und ihr Gesicht ist durchzogen von einer Narbe, die verleiht dieser Figur auch was Starres und die Kugel, die ihr diese Verletzung zugefügt hat, die trägt sie an einer Kette um den Hals und manchmal kaut sie drauf rum und diese Figur, diese Frau, die hat natürlich auch was Martialisches, sie war eben Soldat vorher oder hat sich als männlicher Soldat maskiert und auch ihre Geschichte ist ja eine Maskerade, sie gibt sich als derjenige aus, der in einem Dorf ein Stück Land geerbt hat und einen verfallenen Hof und sie weiß eben nicht oder wir wissen nicht, woher sie kommt, aber sie will ankommen, sie will bleiben und so, sie will in Frieden leben, das jedenfalls wissen wir.
Es ist ja schon mehr als ein Kammerspiel, aber die Dramatik entwickelt sich ganz aus diesem einen Ort heraus. Was für ein Leben richtet sie sich dort ein?
Sie erweist sich als sehr tüchtig. Also sie baut den Hof auf mit Knechten und Mägden, sie hält Vieh, sie baut an und sie heiratet eben auch sogar die junge Susanna, gespielt von Caro Braun. Und sie trägt ein Geheimnis in ihrem Körper, diese Susanna eben auch ein Geheimnis, nämlich ein uneheliches Kind. Und Susanna wird dann eben herausfinden, relativ bald, dass ihr Mann in Wahrheit eine Frau ist. Und dieses Geheimnis, das schweißt dann die beiden Frauen zusammen auf fragile und berührende Weise. Denn sie wissen, dass dieses Leben als Paar, als geheimes Paar sozusagen, als zwei Frauen, ihnen eine einzigartige Möglichkeit gibt, nämlich nicht also ein Besitz des Mannes zu werden, sondern sie können eigene Entscheidungen treffen. Und Rose, alias Sandra Hüller, sagt ja auch mal in dem Film den denkwürdigen Satz, in der Hose steckt mehr Freiheit.
Der Film ist ja ganz in Schwarz-Weiß gehalten, auch mit einer Stimme aus dem Off, sehr ruhig. Die Musik haben wir gerade schon so ein bisschen anklingen gehört. Ist das eine bewusste Retro-Ästhetik oder was macht das mit der Geschichte überhaupt?
Na, zunächst mal ist es ein sehr schönes, durchlässiges, wie ausgebleichtes Schwarz-Weiß. Und diese Ästhetik, die hat erstmal was Abstraktes, weil sie den Film eben aus der konkreten, sozusagen farbigen, historischen Zeit ja rauslöst. Und wir sehen sozusagen eine zeitlose Zeit. Und die weibliche Stimme, eben die das Geschehen hier immer wieder erzählt oder verdichtet, die hat auch so einen zusätzlichen Verfremdungseffekt. Und durch diese Ästhetik entsteht ein Raum, eine Freiheit und ein Platz auch für unsere Gedanken und vor allem für unsere Spannung und Anspannung und Angst. Denn natürlich fiebert man man die ganze Zeit mit Rose und Susanna, dass ihr Geheimnis bloß nicht auffliegen soll. Also wir bangen um diese beiden. Wir wollen, dass ihr gemeinsames Glück, eben zwei Frauen und ein Kind, dass dieses Glück, das in dieser Zeit eigentlich nicht sein darf, möglichst lange halten soll angesichts dieser feindseligen Umgebung des Dorfes.
Mhm. Also eine Frau in Männerkleidern sucht ihre Freiheit. Das ist ja für diese Zeit schon sehr viel. Aber soll das auch eine feministische Botschaft für heute sein? Also knüpft der Film an Geschlechterdiskurse oder Thematiken von heute bewusst an?
Ich glaube eigentlich nicht bewusst. Also das Faszinierende an Markus Schleinsters Film ist ja, dass er zeigt, wie eine Frau um etwas kämpft, was ihrem Geschlecht nicht zugestanden wird in dieser Zeit. Was ganz Elementares, nämlich Freiheit. Und für diese Freiheit hat Rose ein klares Bewusstsein, für die Freiheitshoffnung, die über sie und auch über ihr Leben hinausweist. Aber sie hat eben für ihren Körper oder für ihre Körperlichkeit kein Bewusstsein, das sich jetzt mit modernen Begriffen erfassen ließe, wie Genderfluide, Trans, Non-Binär, wie denn auch. Also der Film versucht gar nicht, da eine Brücke zu schlagen, sondern die Figur ist der Brücke ist Rose selbst. Sie ist eine Schwester all derer, die für ihr selbst einstehen oder einstehen müssen. Und insofern ist sie eine Pionierin und sie ist wirklich eine echte Heldin.
Katja Nikodemus, herzlichen Dank. Der Film Rose mit Sandra Hüller kommt heute ins Kino. Mit der letzten Premiere wurde gestern am Theater in der Josefstadt in Wien das Ende einer Ära eingeläutet, das Ende der 20-jährigen Intendanz Herbert Föttinger. Der Schauspieler und Regisseur war Direktor seit Herbst 2006 und geht nach dieser Spielzeit in den Ruhestand. In der letzten Premiere übernimmt der Direktor als Schauspieler auch noch mal eine Rolle, nämlich die von Lorenza da Ponte. Das ist jener Dichter, der heute als Librettist von Mozart-Opern wie Don Giovanni und La Nozze die Figaro bekannt ist. Der österreichische Schriftsteller Peter Turini nennt da Pontes Leben eine komische Katastrophe und hat im Übrigen nicht zum ersten Mal über den Dichter geschrieben und nicht zum ersten Mal fürs Theater in der Josefstadt. Das neue Stück zum Ende der 20-jährigen Intendanz von Herbert Föttinger heißt sprechend: Was für ein schönes Ende. Unser Kritiker Martin Thomas Pesel hat es gesehen und zieht auch Bilanz der Ära Föttinger in Wien.
Etwas konstruiert ist sie ja, die Spielplaneleganz zum Abschied der Direktion Herbert Föttinger. Der Titel passt perfekt. Was für ein schönes Ende. Im Wesentlichen wurde ein 24 Jahre altes Stück von Peter Turini leicht überarbeitet und neu etikettiert. Da Ponte in Santa Fe. Auf jeden Fall schließt sich damit am Theater in der Josefstadt ein schöner Kreis. Denn das Stück, mit dem Föttinger 2006 seine erste Leitungsperiode hier eröffnete, entstand ebenfalls aus einem Schreibauftrag an Peter Turini. Es hieß »Mein Nestroy« und handelte vom Wiener Volksstückdichter Johann Nepomuk Nestroy. Davor wurde das Theater in der Josefstadt ein paar Jahre von Helmut Lohner interimistisch geleitet, weil Hans Grazer, von Publikum und Kritik abgelehnt, nach nur einer Saison aufgegeben hatte. Dementsprechend begann die Inszenierung in Föttingers Regie mit einem symbolträchtigen Bild. Das Ensemble versucht ächzend, den eisernen Vorhang aufzukriegen.
Was ist denn? Durchfall, spür was Erhebendes. Der Vorhang geht so schwer auf.
Die Josefstadt, wie sie in Wien heißt, gleichgesetzt mit dem Bezirk, in dem sie steht, ist das älteste Theater der Stadt. Vom Nationaltheater, der Burg, und dem eher vom Arbeiterstand getragenen Volkstheater setzte es sich gern durch einen konservierenden Traditionalismus ab. Figurenpsychologie wurde geschätzt, konventionelles Drama gefördert, die Regie eher naserümpfend verachtet. Das Ensemble umfasst zahlreiche Publikumslieblinge, oft geht es aber eben auch altbacken und gefällig zu. Sehr wienerisch. Föttinger führte das Haus in diesem Geiste fort, stets die Bedürfnisse des Publikums im Blick. Immer wieder besetzte er sich selbst, was ihm Gelegenheit zu ironischen Metakommentaren auf der Bühne gab. Wie etwa hier, als Wandermime Neschavlivtsev 2022 in der Komödie Der Wald.
Weit und breit kein echter Tragöde mehr. Das Heldenfach ist abgeschafft. Die Verse tragen nicht mehr. Und die Regie. Und die Schauspieler. Noch lächerlich. Keine Sprechkunst, nur noch Geschrei.
Ungefähr ab der Mitte seiner Intendanz begann Föttinger aber geschickt, sein Ensemble zu erneuern und mit der einen oder anderen interessanten Regieposition auch die anspruchsvollere Kritik zu überraschen. 2017 war er es, der die slowenische Regisseurin Mateja Kolesnik erstmals nach Wien holte. Ihre beklemmend unbequeme Inszenierung des Henrik-Ibsen-Dramas »Die Wildente« entsprach dem Josefstadt-Stil, verweigerte sich aber dennoch der Anbiederung ans Publikum.
Ja, ich sehe auch, dass ein Vogel in den Korb liegt.
Dieser Vogel, wie Sie sagen, ist eine Wildente. So, unsere Wildente.
Meine Wildente, sie gehört mir.
Völtinger erntete Kritik, vor 2 Jahren auch öffentlich, für seine aufbrausende Art und seinen dominanten Führungsstil. Er gab sich beschämt, betonte aber stets, alles aus Engagement für das geliebte Theater zu tun. Das wurde beispielsweise in Zeiten der Corona-Lockdowns deutlich sichtbar. Da erwarb er sich Verdienste als Vermittler, der die österreichische Politik zu einer Öffnung der Kulturbetriebe animierte, was ihm hoch angerechnet wurde.
Finster ist in der Welt und Theater ist Licht. Je finster es in der Welt ist, desto mehr Lichter müssen auf dem Theater angehen.
5 Burg- und 4 Volkstheaterdirektionen hat Herbert Föttinger im Amt miterlebt. Zum Abschied gibt er sich mit den Worten des Mozart-Librettisten Lorenzo da Ponte versöhnlich.
Ihr braucht mich nicht aufzufordern, Mr. Castor, ich gehe diesen Gang meiner letzten aus. Das Freistück. Die Hasser, die Niederträchtigen, die Denunzianten, die Neiderfüllten, die mich ein Leben lang verfolgt haben, können mich nicht mehr erreichen. Ich verzichte auf meine Rache. Ich schenke ihnen meine Vergebung.
In fast nihilistischer Bescheidenheit verabschiedet sich hier eine Art Theater, wie sie auf einer großen Bühne in Wien wahrscheinlich nicht mehr zu sehen sein wird. Unberührt von Moden.
Das Ende der 20-jährigen Intendanz von Herbert Föttinger am Theater in der Josefstadt in Wien, bestückt von Peter Turini und gesehen von Martin Thomas Pesel. In keinem Land der Welt gibt es so viele Amokläufe an Schulen wie in den USA. Der Amoklauf an der Columbine High School im Jahr 1999 mit vielen Toten und Verletzten ging sogar in die Geschichtsbücher ein. Er hat, leider muss man ja sagen, so viele Nachahmer gefunden, dass die Generation danach diesen Namen trägt. Kennzeichen der Generation Columbine: sie hat eine Welt ohne School-Shootings nie kennengelernt. Die Oper Innocence der finnischen Komponistin Kaija Saariaho nimmt zwar Bezug auf einen Amoklauf an einer Schule in Helsinki. Jetzt aber kam die erste Inszenierung dieses Musiktheaters an der New Yorker Metropolitan Opera heraus. Giselle Uka berichtet.
Theresa ist Kellnerin bei einem Hochzeitsempfang. Während sie die Gäste bedient, beschleicht sie ein merkwürdiges Gefühl. Der Bräutigam und die Eltern kommen ihr bekannt vor. Plötzlich wird ihr klar, es ist die Familie des Amokschützen. Theresas Tochter Marketta ist vor Jahren bei einem Amoklauf an ihrer Schule getötet worden. Noch immer hat die Mutter dieses Erlebnis nicht verarbeitet. Marketta erscheint ihr in Visionen. In der zeitgenössischen Oper Innocence geht es um das Trauma nach einem Amoklauf. Was macht so eine Tat mit Überlebenden? Was mit Hinterbliebenen? Und wie geht es mit der Familie des Täters weiter? Das Publikum an der New Yorker Met ist absolut ergriffen von dem Stück. Ich finde besonders in Amerika, wo wir so viele dieser Tragödien haben, ist es sehr wichtig, über die Nachwirkungen auf die Involvierten nachzudenken. Ich war schon einige Male in der Oper, aber das war das erste Mal, dass ich fast weinen musste. Es ist das richtige Stück zur richtigen Zeit. Wir trauern zwar um die Opfer, aber danach leben wir wieder normal weiter. Ich denke, wenn mehr Menschen dieses Stück sehen würden, könnten wir solche Vorfälle besser verhindern. Wir brauchen strengere Waffengesetze. Auch wenn die meisten Schulamokläufe in den USA stattfinden, die Oper stammt aus der Feder der finnischen Komponistin Kaija Saariaho. Die Rolle der Marketta hat sie Wilma Yeh auf den Leib geschrieben. Yeh ist der absolute Superstar in der der Inszenierung an der Met. Sie ist eine der wenigen Sängerinnen, die traditionelle finnische und karelische Volkslieder singen kann. Besonders die karelischen Lieder haben eine besondere Funktion in der Oper.
They were mostly mocking songs towards young men.
Das waren vor allem Spottlieder gegen junge Männer. Diese Technik, in der die Stimme bricht, ist eine gerade Bruststimme, die dann von dem Buchstaben H gebrochen wird. Es ist kein Jodeln, auch wenn es viele daran erinnert.
It's not yodeling, but some people say that it reminds them a little bit of that.
Marketta und ihre Mitschüler haben den Amokschützen offenbar gemobbt. Immer wieder, bis er durchdreht. In 9 unterschiedlichen Sprachen wird bei Innocence gesungen. Das Thema ist universell, die Mechanismen sind überall gleich. Zum ersten Mal wurde das Werk an der Metropolitan Oper in New York inszeniert, hochkarätig besetzt, mit Joyce DiDonato als Theresa. Wilma Yay hat auch schon bei der Uraufführung in Helsinki mitgesungen.
Everyone should see this piece.
Jeder sollte dieses Stück sehen, selbst die, die glauben, dass es für sie zu schwere Kost ist oder unbequem werden könnte. Am Ende gibt es auch Hoffnung und eine Stimme.
Giselle Uka berichtete über die erste Inszenierung von Innocence an der Metropolitan Opera in New York. Im Streit um den Buchhandlungspreis gab es heute ein Gerichtsurteil. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer darf die Betreiberinnen der Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel in Berlin nicht als politische Extremisten bezeichnen. Das verletze das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Antragstellerinnen, wie das Verwaltungsgericht Berlin heute entschied. Weimer hatte die Weltkugel und 2 andere Buchläden vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen, mit der Begründung, der Staat gebe keine Steuergelder für politische Extremisten frei. Er sprach von verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen, lieferte aber auf Nachfrage keine Belege dazu. Das Gericht entschied nun, es gebe keine belastbare Tatsachengrundlage für Weimers Behauptung. Der Anwalt Jasper Brigge, der die Buchhandlung Weltkugel vertritt, sieht darin auch einen Erfolg, weil das sogenannte Haber-Verfahren zur Sicherheitsüberprüfung von Fördermittelempfängern durch den Verfassungsschutz in Frage gestellt wird. Er sagte dem Deutschlandfunk heute:
Die Behörden werden so angehalten, diese Informationen gar nicht, man kann nämlich nachfragen und sich das präzisieren lassen, aber die Informationen nicht weiterzugeben. Und das geht so nicht. Also ich muss doch wenigstens mal erfahren, dass ich beim Verfassungsschutz überprüft wurde und was denn die Grundlage ist. Ansonsten wird mir ja jeglicher Rechtsschutz genommen.
So sagte Jasper Brigge, der Anwalt der Buchhandlung, das heute dem Deutschlandfunk. Bei einem Termin in Potsdam heute wollte sich der Kulturstaatsminister zum Gerichtsurteil auf Nachfrage nicht äußern, auch nicht dazu, ob er Beschwerde dagegen beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen wird.
Ich bin ja kein Künstler des Kunstmarktes. Ich bin auch sehr preiswert oder billig. Ich bin schon richtig billig. Also nicht nur preiswert, sondern meine Arbeit kann jeder kaufen. Auch Sie können die kaufen.
Als Totalkünstler hat sich Tim Ulrichs gerne beschrieben. Seit Mitte der 1950er Jahre hat er den Weg für die Konzeptkunst in Deutschland geebnet und gefiel sich auch in der Rolle des Provokateurs, indem er fragte: Wollt ihr die totale Kunst? Ulrichs hat auf der Kasseler Kunstschau Dokumente ausgestellt und in großen Museen in Europa, unter anderem in Madrid, Antwerpen und Hannover. 2020 wurde er mit dem Käthe-Kollwitz-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Wie heute bekannt wurde, ist Tim Ulrichs im Alter von 86 Jahren gestorben. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für das Literaturhaus in Leipzig, dessen Zukunft nach ungeklärter Finanzierungslage und drohendem Aus nun gesichert ist. Das hat der Stadtrat gestern beschlossen.
Danke, Anja Reinhardt. Und das war Kultur heute. Nach uns gibt es die Nachrichten und dann geht es in den Informationen am Abend unter anderem um die Straße von Hormuz. Die Fronten dort verhärten sich weiter und die Frage lautet: Wie reagiert der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf Putins Vorschlag einer Feuerpause? Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.